Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Freut mich, dass wir gemeinsam in das neue Jahr starten dürfen mit einem kleinen Rückblick. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als Wix noch Reiter hieß? Könnt ihr euch an die Zeit erinnern, als das Telefon noch ein Kabel hatte und Fahrräder mit reiner Muskelkraft angetrieben wurden? Ja. Könnt ihr euch an die Zeit erinnern, wo sich Bekanntschaften, Liebschaften auf Partys und Veranstaltungen so ergeben haben und nicht übers Internet? Kinder sich mit Freunden noch im Wald oder am Spielplatz getroffen haben und nicht vor der PlayStation? Und sich die Deutsche Bundesbahn noch an den Fahrplan hielt. Es muss schon einiges besser gewesen sein früher. Denn nicht umsonst hält sich ja von Generation zu Generation die Behauptung, ja früher war alles besser. Und von Epoche zu Epoche spricht man von der sogenannten guten alten Zeit. Ein paar Punkten stimme ich dem zu. Früher war schon einiges toller. Das Wasser war nasser, das Gras grüner, die Menschen fleißiger und geht man nach Karl Valentin, war selbst früher die Zukunft besser. War das so? Weil wenn das so ist, dann liegt es ja an uns, warum wir überhaupt uns nicht an diese alten Werte halten, warum wir nicht so leben wie vor 10, 30, 50 oder 100 Jahren, wenn da alles besser war. Ich denke, man kann es nicht verallgemeinern. Oftmals ist es eher so, dass wir uns danach sehnen oder was wir meinen, dass früher besser war. Und dabei außer Acht lassen, welche Veränderungen in unserem Leben unser Leben reicher, schöner, leichter gemacht haben. Veränderungen von innen, also Veränderungen, die ich selbst bestimme, haben meiner Einschätzung nach immer ein gewisses Ziel. Einen Mehrwert zu schaffen. Mehrwert schaffen. Mehr Sicherheit, mehr Verdienst, mehr Komfort, mehr Gemeinschaft, mehr Liebe, mehr Zeit, mehr Gesundheit. Und das erreicht man durch Veränderungen der bisherigen Gewohnheiten oder des Lebensunterhalts. Und man kann da auch gewiss selbst bestimmt vorgehen. Wenn das immer so wäre, denn oftmals ergeben sich einfach Veränderungen, die nicht von uns bestimmt werden, die von außen auf uns einwirken, die von außen gesteuert werden. Wie zum Beispiel der Verlust eines Arbeitsplatzes oder die ungeliebte Umstrukturierung in der Arbeit. Krankheiten, die ein plötzlich ereignen und aus der Bahn werfen und Veränderungen in deinem Leben dir aufzwingen. Wir haben auch Leute, die kriegsgeschädigt sind, auch heute hier, wo Kriege auf den im europäischen Kontinent momentan sind und die eine lebensverändernde Maßnahme mit hatten, nämlich die Heimat zu verlassen. Und auch unsere Vorfahren oder zumindest ein Teil unserer Vorfahren haben das auch miterlebt, dass sie ihre Heimat verlassen mussten. Hier spricht man dann von sogenannten Krisen, die auf ein Leben einwirken, die einen dazu drängen, Lebensgewohnheiten zu ändern und auf Liebgewonnenes zu verzichten. Das betrifft dein persönliches Leben, dein soziales Netzwerk, deine Lebensgemeinschaft, wie auch immer. Krisen bestimmen auch unser Leben. Veränderungen, für die wir oftmals nichts können. Aber egal wie solche Veränderungen, die von außen auf uns einwirken, denen versucht man ja trotzdem etwas Positives abzugewinnen. Und so heißt es nicht selten, hey, jede Veränderung, jede Krise, sie birgt doch auch eine Chance. Man kann sie doch auch nutzen. Und dieser Spruch, jede Krise birgt eine Chance, stimmt durchaus, wenn man daraus was Besseres macht. Wenn es dadurch besser wird, wird meine derzeitige Lebenssituation sich so verändert, dass ich daraus was Besseres machen kann. Kann man nicht verallgemeinern, aber man kann auch gewisse Sachen oder Umstrukturierungsmaßnahmen, die einen ergeben, dazu nutzen, sein Leben besser zu gestalten. Krisen bestimmen das Leben. Das erleben wir schon in der christlichen Urgemeinde so. Das gibt es schon seit über 2000 Jahren in der Gemeinde Jesu Christi, dass es immer wieder zu Krisen kommt. Und von einer der ersten Krisen einer Gemeinde lesen wir heute von der Urgemeinde in Jerusalem, die uns in der Apostelgeschichte 6 beschrieben wird. Darauf möchte ich heute eingehen mit einem ganz bestimmten Augenmerk. Es besser machen. In dem Abschnitt in der Apostelgeschichte, das hat eine kleine Vorgeschichte, auf die ich kurz eingehe. Da sind die Apostel in Jerusalem und sie verbreiten das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das verändert auch so manches Leben von den Zuhörern. Sie glauben auf einmal an das Erlösungswerk Jesu Christi, an den Messias, den Gott gesandt hat, um ihr Leben zu retten und ihnen den Vater näher zu bringen. Und diese revolutionäre Nachricht damals, die ging rum. Die veränderte das Umfeld und Jerusalem. Und viele Menschen kamen zum Glauben. Und sie schlossen sich der Gemeinde, der Gemeinschaft der Christen an. Und so ein Zusammenrotten von vielen Menschen, von unterschiedlicher Herkunft, birgt auch so manches Problem. Die Probleme eines geordneten Gemeindelebens und ein liebesvolles Miteinander entstand damals schon. Lesen wir Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit. Darf das sein? Zwischen den griechensprechenden Juden und der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem noch Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Paramenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia. Also der kehrt eigentlich gar nicht dazu, der zum Judentum übergegangen war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten den Aufruf zum Glauben. Es herrscht Krisenzeiten in der jungen Gemeinde Jerusalems. Es kommt zu Unfrieden, es kommt zu Unzufriedenheit. Die damaligen Gemeindeverantwortlichen, das waren die Apostel, schienen sich um die Belange, um die Bedürfnisse, um die neuen Situationen und Gegebenheiten der Gemeinde nicht anzunehmen. Irgendwie haben sie sich nicht drum gekümmert. Und so kam es zu internen Problemen, dem sich die Gemeindeleitung stellen musste. Die damaligen Gemeinde bestand aus vielen unterschiedlichen Menschen, aus, sagen wir mal, nicht allen, aber vielen herrer Länder. Und aber den Großteil der Christen damals, den nahmen doch noch die Juden ein. Aber selbst unter den Juden gab es Unterschiede. Es gab gleich und gleicher. Zwischen den Hebräisch sprechenden und den Griechisch sprechenden Juden. Beides Juden und dennoch unterschieden sie sich. Die einen Juden, sie waren in Israel ansässig und ihre Muttersprache war Hebräisch oder Aramäisch. Und die anderen kamen von irgendwoher aus den Weiten des Römischen Reiches, die vielleicht durch die Diaspora verstreut waren und dadurch auch die damalige Sprache des Römischen Reiches sprachen Griechisch. Wir können annehmen, dass die griechisch sprechenden Juden vielleicht zum Passafest nach Jerusalem gereist sind, einige. Oder haben sich nach einer Zeit eines Lebens in der Fremde wieder in und um Jerusalem angesiedelt. Vielleicht mussten sie auch flüchten, weil Judenverfolgung gab es damals schon. Sie mussten sich wieder dort ansiedeln, als eine Art Zurgroste oder Aussiedler. Unsere Länder Österreich und Deutschland, wir haben ja da so eine ganz besondere Einstellung zu solchen Menschen und unsere Vorfahren durften das auch erleben, als sie als Volksdeutsche nach Deutschland kamen. Sie waren Deutsche, aber doch nicht Deutsche. So irgendwie muss das gewesen sein. Und durch diese Konstellation und Zusammensetzung der jungen Gemeinde kam es zu Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten bei der Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen. Gleich und gleiche. Und das war nicht toll. Was ich toll finde, ist, dass die damalige junge Gemeinde schon ein gewisses Gemeinschaftsverständnis praktizierte. Indem sie erkannten, es gibt hilfsbedürftige Menschen, es gibt hilfsbedürftige Personen, es gibt ein Bedürfnis innerhalb der Gemeinde, um das sie sich annahmen. Sie gingen auf die damalige Lebenssituation der einzelnen Mitglieder ein. Und sie organisierten eine Art, so dürften das die Gründungsmitglieder der heutigen Tafel sein, wie es bei uns in Deutschland oder ich glaube auch in Österreich in vielen Städten gibt. Sie organisierten, hey, es gibt Menschen, die haben nicht genug zu essen. Also sind die, die genug haben, Gaben, und zwar reichlich, um Menschen zu versorgen mit dem Nötigsten, mit dem Essen. Es war scheinbar genug da. Aber es kam zu ungleichen Aufteilungen. Entweder in der Menge, dass die einen mehr gekriegt haben zum Essen als die anderen. Oder in der Art, die anderen haben halt ein Schnitzel gekriegt und die anderen ein Gemüseauflauf. Je nachdem. Jedenfalls, es passte nicht. Es wurde unterschieden. Ich stelle mir das so vor, die Essensausgabe wurde eröffnet. Und wo sich die Witwen anstellten, die versorgt werden sollten. Die Gemeinde war bemüht, aber die Organisation war irgendwie nicht so ganz toll. Es lief nicht rund. Und einige wurden vielleicht auch übersehen. Ob beabsichtigt oder aus Versehen. Egal aus welchem Grund, jedenfalls, es war nicht gut. Und so entstand ein Murren. Es entstand Unruhe. Es kam zu einer Spaltung innerhalb der Gemeinde. Schwache wurden übersehen. Und das ist nicht okay. Zumindest wurde erkannt, dass Gemeinde nicht nur eine Institution ist, in der man ab und zu mal, wenn man Lust hat, unter das Wort Gottes geht und nur zur Verbreitung des Evangeliums da ist, sondern Gemeinde wurde damals als Gemeinschaft gesehen, als ein Leib, als eine Familie. Und deswegen geht es auch nicht, dass Familienmitglieder, dass Gemeindemitglieder mit scheinbar weniger Einfluss oder vielleicht auch weniger Beziehungen durchs Laster fallen. Was war eigentlich die Ursache dafür? Ich denke, es war das Organisationsproblem. Das Problem hieß, es gibt genug zu essen. Aber es kommt bei den Bedürftigen nicht in der Form an und in der Gleichheit, wie es eigentlich sein sollte. Nun, wie geht die erste Gemeinde mit dem uns als erstes Orga-Problem beschriebene Problem oder in der Urzeit um? Zuerst, die Leitung der Gemeinde, die Aposteln waren mit der Situation überfordert. Schauen wir mal genauer, wie sie mit dieser Überforderung umgehen. Und das mache ich, weil ich es sehr, sehr vorbildlich finde. Die Leitung bindet die Gemeinde in die Problematik, in die Problemstellung mit ein. Sie nimmt sie mit ins Boot. Sie bezieht sie ein. Sie erkennen das Problem und nun skizzieren sie einen Lösungsansatz. Und die interessierte und mündige Gemeinde setzt diesen Auftrag um. Also, wie sie das gemacht haben, dass sie diese Tausende von Menschen unter einen Hut gebracht haben, weiß ich nicht. Ist mir schleierhaft, aber ich finde es total faszinierend. Führung trifft auf Mitmacher und Mitdenker. Aktive Leiter leiten und treffen auf genauso aktive Gemeindeglieder. Das ist fantastisch. Die Apostel verzetteln sich nicht, indem sie das Problem zur Chefsache machen. Noch, dass sie das Anliegen einfach beiseite schieben. Die Leitung sagt, sucht 7 Männer, die wir über dieses Geschäft oder über das alles stellen wollen. Und die Gemeinde merkt, hey, der Vorschlag ist gar nicht mal so dumm. Deswegen machen wir das doch so. Und das funktioniert, weil die Apostel diese Aufgabe nicht an sich reißen, sondern sie setzen Prioritäten. Die Apostel wissen und fokussieren sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe, auf ihren Job. Und der war beten und lehren. Und deshalb wehren sie sich auch nebenbei auch noch etwas mit der Organisation, mit der Essensausgabe zu tun zu haben. Und sie wollen schon gar nicht verantwortlich sein. Nicht, weil sie arbeitsscheu sind, sondern weil sie einen Fokus auf ihre Bestimmung und auf ihre Fähigkeiten haben. Und dieser Fokus heißt, ihre Aufgabe war es, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und für die Gemeinde zu beten. Oftmals ist der erste Gedanke in manchen Gemeinden, gerade wenn es um Organisationsprobleme geht oder spezielle Bedürfnisse von verschiedenen der, dafür haben wir doch eine Leitung. Die sollen sich drum kümmern. Und wenn sie keine Lösung finden, dann sollen sie es halt selber machen. Ich sehe das anders. Viel zu viel Arbeit von Gemeindeleiter und Ältesten wird in die Klärung von organisatorischen Fragen hineingelegt. Es wird verlangt, sich um gewisse organisatorischen Sachen zu kümmern und das Thema Gebet und Lehre, das Thema Gemeindeentwicklung bekommt dadurch nicht mehr genügend Raum dafür, um was es eigentlich in ihrem Amt geht. Oftmals werden Thematiken und Aufgaben sehr gerne auf die Leitung geschoben. Dabei gilt doch für jeden in der Gemeinde Folgendes: Diene gemäß deinen Aufgaben. Und bringe dich ein. Tu das, was zu dir passt. Gemeinde ist in der Bibel ein Organismus. Es ist ein Leib Christi. Es ist ein Leib aus verschiedenen Funktionalitäten und aus verschiedenen Begabungen. Und jeder, der zu diesem Leib Jesu Christi gehört und sich zählt, wird von dem Heiligen Geist, wird von unserem großen Gott mit Aufgaben und Gaben gesegnet. Und ich möchte es auch nicht ausschließen, dass auch ab und zu ein Nein nicht der verkehrte Platz ist. Und das kann sehr oftmals, vor allem in kleineren Gemeinden, schwierig sein. Gewisse Aufgaben, die doch gemacht gehörten oder über die man brauche, auch übernehmen oder übernommen werden, obwohl man gar nicht so das Talent dazu hat. Wichtiger ist, dass der Fokus drauf, wem dient es und wo dient es und wo diene ich. Aber es heißt auch, Ja zu sagen zu dem du berufen bist. Nutze deine Talente, um möglichst viel Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, ich bin so dankbar, dass wir auf die Herausforderungen, auf die Probleme, auf die Überforderungen in unserer Gemeinde reagiert haben. Die Aufgaben, Neuerungen und auch die Bedürfnisse haben sich in den letzten Jahren und in den Gemeindeentwicklungen so stark verändert. Da brauchen wir uns nur mal den Sonntag anschauen, wie er vor 20, 30 oder 40 Jahren war. Da war es so eine klassische One-Man-Show. Also zu meiner Zeit, wie ich in die Gemeinde gekommen bin, da traf man sich sonntags. Dann wurde jemand aufgefordert, vorbereitet oder nicht, am Wort Gottes zu dienen. Man sang noch ein paar Lieder und ging dann auseinander. Das war nicht nur der Sonntag, das war das Gemeindeleben. Mit dem Laufe der Zeit gab es eine Erweiterung. Bedürfnis, wir haben Kinder. Und auf dieses Bedürfnis ist man eingegangen. So entstand dann Kinderstundenbetreuung. Damals noch von 3 bis 14, glaube ich, in einer Gruppe, wo ich persönlich der Christel sehr dankbar ist, dass sie das über Jahrzehnte gemacht hat. Heute feiern wir den Sonntag und die Gemeinde anders. Wir haben ein Lobpreisteam. Und selbst wenn es kurzfristig ausfällt, haben wir Ersatz dafür. Vielen Dank für euer Einspringen. Wir haben eine Moderation, die den Prediger entlastet in der Vorbereitung auf den Sonntag. Die sich nicht mehr drum kümmert, dass der sich nicht mehr drum kümmern muss, was sind noch für Veranstaltungen, was für Ansagen sind zu machen und wie führe ich die Gemeinde zur Predigt hin. Wir haben eine Technik, die uns ermöglicht, das Wort Gottes und die Lieder da vorne zu lesen, die es uns ermöglicht, dass ihr mich alle hier im Raum hört, auch wenn die Batterie mal kurzzeitig fehlt. Und wir haben die Möglichkeit, das Wort Gottes, das hier gepredigt wird, in alle Welt zu transportieren. Über die Aufnahme und über unsere Homepage. Das ist keine One-Man-Show mehr. Und auch das Gemeindeleben hat sich erweitert. Das Gemeindeleben geht über den Sonntagvormittag hinaus. Wir haben Gebetskreise, jeden Mittwoch, herzliche Einladung. Wir haben Hauskreise, wir haben Männerabende, wir haben verschiedenste Veranstaltungen. Und auch das gehört organisiert. Und ich danke den Menschen, die sich zu all diesen Diensten bereit erklärt haben. Die Bedürfnisse der Gemeinde haben sich so sehr geändert, dass wir auch angeregt sind, Öffentlichkeitsarbeiten zu machen. Ich frage sehr oft gern, oder sehr gern, wenn ich neue Gesichter hier sehe in der Gemeinde, wie seid ihr überhaupt dazugekommen? Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Google macht's möglich. Sie haben gesagt, Sie haben es gegoogelt, Freie Evangelische Gemeinde oder Freie Christengemeinde. Und da sind wir sehr oft auf Platz 1. Dann schauen Sie sich die Homepage an und sagen, klasse, da will ich hin. Wir haben Herausforderungen, uns immer wieder neu auf den Stand zu bringen. Wir haben Newsletter, wir haben eine Homepage, wir haben WhatsApp-Gruppen, die gepflegt werden müssen. Das macht man nicht, weil es Trend der Zeit ist, sondern weil es für die Bedürfnisse der Gemeinde da ist. Genauso wie unsere praktischen Hilfestellungen. Wir haben Missionswerke, die unterstützt werden. Wir haben Missionare, um die sich gekümmert werden. Wir haben Krankenbesuche, die gemacht werden. Wir haben Menschen mit Fähigkeiten in der Seelsorge. Weil das Bedürfnis danach da ist. Die Bedürfnisse und Aufgaben der Gemeinde in der heutigen Zeit, sie haben sich und sie werden sich immer wieder verändern. Und das bedeutet Veränderung. Und bei dieser Veränderung, dabei wollen wir und sollen wir es nicht nur machen, sondern besser machen. Und es besser zu machen, brauchte Struktur und Organisation. Wir haben es gelernt oder gelesen. Daher bin ich dankbar, dass wir als Gemeinde uns aufgemacht haben und wir als auch Gemeindeleitung uns der Aufgabe mit euch zusammengestellt haben, uns neu zu strukturieren. Um unsere Aufgaben nicht nur gut, sondern besser zu machen. Und dazu dürfen wir heute Diakoninnen und Diakone einsetzen, die bereit sind, sich in dem Dienst der Leitung der verschiedenen Aufgabenfelder anzunehmen. Dabei war es uns als Gemeindeleitung wichtig, dies ähnlich der Urgemeinde anzugehen. Nach Erkennen der Missstände setzten wir uns damit auseinander. Und Wir haben Lösungsvorschläge dargelegt und die Gemeinde hat sich damit beschäftigt und hat durch eine Erhebung auch Personen ausgesucht. Diese haben sich für den Dienst bereit erklärt und sich einer Wahl gestellt. Vielen Dank euch fünf für eure Bereitschaft, euch den Aufgaben der Gemeinde zu stellen. Und ich danke der Gemeinde für eure Mitwirken, für eure Unterstützung und für euer Tragen. Zu Beginn habe ich gesagt, Veränderungen von innen haben immer ein Ziel. Mehrwert. Und den Mehrwert der Urgemeinde, wie wir es in der Apostelgeschichte 6 lesen können, wird uns im 7. Vers nochmal verdeutlicht. Veränderungen durch Mehrwert. Gleich können wir nochmal haben. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus und die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Das ist Mehrwert. Und das sollte auch unser Ziel sein. Dass wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Menschen für Gott zu gewinnen, Tag für Tag. Das wünsche ich uns allen. Amen.